Hallo und ein herzliches Willkommen nach einer ganz, ganz langen Sommerpause wieder zurück hier zum Biorhythmus-Podcast. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach und ich bin hier im Biorhythmus deine Gastgeberin. Ich hoffe, dass du dich im Sommer schön erholt hast, tolle Urlaube gemacht hast, Licht getankt hast, damit auch Vitamin D getankt hast und dass du richtig in deiner vollen Power bist, denn hier und heute startet etwas ganz Besonderes. Es ist eine ganz besondere Folge, nämlich schon die 50. Stell dir das vor, 50 Mal Biorhythmus, 50 Mal rund um den besten Schlaf, den du je hattest, 50 Mal rund um deine inneren Uhren und alles, was damit zusammenhängt. Und was macht man zur 50. Folge? Das ist ja was ganz Besonderes. Da muss man ja irgendwie auch was ganz, ganz Tolles machen. Ein Highlight setzen. Und da habe ich gedacht, ich mache es wie die meisten Podcaster. Ich gucke mir an, welche Folgen waren denn die spannendsten. Und die feiern wir dann. Coole Idee, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das so eine coole Idee ist. Und darum habe ich mir was anderes überlegt. Und wenn du jetzt auf einen großen Gewinn hoffst, nein, den gibt es heute auch nicht zur 50. Folge. Das überlege ich mir dann vielleicht zur 75. Aber ich habe einen Gast eingeladen. Und jetzt wirst du sagen, oh, langweilig, Gäste hatten wir doch schon. Ja, aber nicht so einen prominenten, so einen vielseitigen, so einen fachlich kompetenten Gast, der nämlich genau hier auch unser Thema adressiert, nämlich den guten und erholsamen Schlaf. Ich habe eingeladen Albrecht Forster, Dr. Albrecht Forster. Er ist nicht Mediziner, sondern Biologe und das macht es richtig spannend. Und er ist der Leiter vom Swiss Sleep House in Bern. Und das finde ich auch sehr bezeichnend, dass das eben ein Biologe ist und nicht ein Schlafmediziner. Gemeinsam mit Albrecht Forster frage ich, ist es vermessen, den Schlaf zu vermessen? Und was dahinter steckt, das hörst du dann nach dem Intro. Biorhythmus, dein Podcast rund um deinen guten und erholsamen Schlaf und um deine inneren Uhren. Suchst du den Schlüssel zu mehr Energie und Lebensfreude, dann bist du hier genau richtig. Hier erfährst du alles für ein besseres Leben mit deinem eigenen Biorhythmus. Ist es vermessen, den Schlaf zu vermessen? Das fragen wir. Und jetzt wirst du dir vielleicht denken, wie kommt man denn auf so einen Quatsch? Und wenn du mir aber schon länger folgst, dann weißt du es schon. Der gute und erholsame Schlaf funktioniert am besten, wenn man sich gar nicht drum kümmert. Und jetzt gibt es aber auf der anderen Seite ganz viele schöne Gadgets, die man nutzen kann. Sogenannte Wearables, die wir am Körper tragen. Und sind solche Geschichten wie Smartwatches, wie Fitnessarmbänder. Als Ringe, Fingerringe gibt es das inzwischen auch. Und auch alle die befassen sich mit dem guten und erholsamen Schlaf. Aber was tun die eigentlich? Was vermessen die? Und ist es vermessen, diese Ergebnisse überhaupt für irgendwas zu verwerten? Was bringen diese Ergebnisse eigentlich? Was sagen uns diese Zahlen, die sich daraus ergeben? Und was bedeutet das eigentlich für den guten und erholsamen Schlaf? Oder für die Frage, schlafe ich schlecht, schlafe ich gut? Sollte ich besser schlafen? Und alle diese Fragen beantwortet der Experte, der sich ganz intensiv damit beschäftigt hat. Was nützen Schlafmessungen, die wir privat zu Hause durchführen können? Und Was bedeutet das im Endeffekt? Und möglicherweise, was resultiert daraus auch für das Swiss Sleep House in Bern? Denn das ist eine Institution, wo Menschen mit Schlaferkrankungen, vor allen Dingen mit Insomnie, mit der kognitiven Verhaltenstherapie behandelt werden. Und bevor ich mich jetzt noch lange mit der Vorrede aufhalte, starten wir los. Also lauscht Dr. Albrecht Forster.
Ich heute hier im Biorhythmus haben wir einen Gast. Darüber freue ich mich ganz, ganz riesig, weil das jemand ist, der in der Öffentlichkeit sehr, sehr viel unterwegs ist. Und wir haben uns kennengelernt auf der Messe, auf der Besser Schlafen, wo ich ja war. Und ja, ich freue mich, ihn heute hier begrüßen zu dürfen, Albrecht Forster. Und du bist ja nicht, also jeder schreit ja immer, jetzt müssen wir mal zum Schlafmediziner. Und ich dachte lange, dass du auch Schlafmediziner bist. Du bist aber Biologe.
Genauso ist es.
Und vielleicht kannst du dich einfach kurz den Leuten vorstellen, weil was du alles machst und wo du überall aktiv bist, kannst du besser sagen als ich.
Mhm. Also mein Name ist Albrecht Forster. Ich bin Co-Leiter des Swiss Sleep House des Inselspitals Bern. Das ist das zweitgrößte Universitätsklinikum in der Schweiz. Wir sind eine Walk-in-Klinik mit Fokus auf verhaltenstherapeutischen Maßnahmen zur Verbesserung des Schlafes, also insbesondere Insomnie, aber auch Albtraumstörungen, Schichtarbeit, aber auch verhaltenstherapeutische Maßnahmen in Bezug auf Schnarchen oder auch Restless Legs. Und von meiner Ausbildung her bin ich Biologe, Neurobiologe, habe auch ein bisschen Philosophie studiert und habe mich erstmal dann mit den Tieren beschäftigt, habe erstmal Fruchtfliegen und Meeresschnecken untersucht, habe also Schlafgrundlagenforschung gemacht und bin dann etwa vor 5 Jahren dann zum menschlichen Schlaf gewechselt. Habe damals in Tübingen zum Schlaf der Meeresschnecke beziehungsweise zur Gedächtniskonsolidierung der Meeresschnecke im Schlaf promoviert und bin noch wissenschaftlicher, also im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin und Schlafforschung sowie im wissenschaftlichen Beirat der RLS e.V., also das ist die Selbsthilfevereinigung der Restless Legs Patienten in Deutschland. Genau, also mein ganzes Leben dreht sich um Schlaf. Genau, 2019 ist mein Buch erschienen, Warum wir schlafen. Das ist eine populärwissenschaftliche, aber wissenschaftliche Einführung in das Thema Schlaf. So ein bisschen wie das Darm für Scham für ein Thema Schlaf.
Darm mit Scham heißt es, genau, ja. Das
genau, und cool, ja. Mhm. 2021 ist dann die App Siebenschläfer auf den Markt gekommen. Das ist eine App zur Verbesserung des eigenen Schlafes. Da macht man ein 7-Wochen-Programm durch mit der kognitiven Verhaltenstherapie, um wieder gut schlafen zu lernen. Denn auch die Message des heutigen Tages ist, schlafen lässt sich lernen. Genauso wie Fahrradfahren. Ich glaube und bin davon überzeugt, dass sich aus jedem Schlechtschläfer zumindest ein passabler bis Gutschläfer machen lässt. Sehr gut vielleicht nicht, aber ein Gutschläfer, so dass man sagt, ja, ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Schlaf, das kriegen wir eigentlich gut hin. Und wie das geht, das erklären wir vielleicht heute.
Genau, unter anderem, beziehungsweise wie das geht, wissen ja auch die, die schon bei mir im Coaching sind. Und die, die es noch nicht sind, die sollten dann vielleicht auch dringend mal dahin kommen und aber auch von dem profitieren, was wir heute hier zeigen wollen. Nämlich, es geht heute ja darum, wie können wir überhaupt den Schlaf definieren, also wie ein Schlafzyklus aussieht. Das wisst ihr ja, wenn ihr meinem Podcast schon länger folgt. Aber man kann das ja auch alles messen. Zumindest glaubt man das, dass man das alles messen kann. Und man glaubt auch, dass das sinnvoll ist. Und da gibt es ja abgesehen vom Schlaflabor auch für zu Hause eine ganze Menge Möglichkeiten. Und damit eigentlich wollen wir uns heute befassen. Aber zuvor die Frage, ist es überhaupt sinnvoll, den Schlaf zu messen? Sollte man ihm nicht lieber freie Hand lassen, sozusagen?
Es ist, glaube ich, immer dann sinnvoll, den eigenen Schlaf zu messen oder unter die Lupe zu nehmen, wenn es mit dem Schlaf nicht so gut funktioniert. Also jemand, der nachts gut einschlafen kann, gut durchschlafen kann und tagsüber sich wach, zufrieden, leistungsfähig, voller Energie fühlt und nicht beim Gespräch oder beim Autofahren einschlafen muss, der muss eigentlich seinen Schlaf nicht vermessen. Das ist genauso wie jemand, der sich gut ernährt, normalgewichtig ist, keine medizinischen Probleme hat, der muss jetzt auch nicht Mengen an Ernährungsratgebern lesen oder genau penibel darauf achten, dass er 3 Liter pro Tag trinkt oder so. Und so ist es auch beim Schlaf. Also wer gut und glücklich schläft, der muss überhaupt nichts messen. Das haben die Menschen ja bis vor 20 Jahren auch nicht getan.
Genau, aber beobachtest du es beim Schlaf auch wie bei der Ernährung? Ich bin ja auch Ernährungsberaterin und ich sehe immer wieder gesunde Menschen, die plötzlich Bücher über Gluten lesen, glutenfreies Brot kaufen, weil sie denken, es ist gesünder und so. Beobachtest du das beim Schlaf auch, dass die Menschen denken, besser ist ja, ich messe jetzt auch meinen Schlaf noch zusätzlich, damit ich das auch alles genau weiß?
Ja, wir haben das so ein bisschen durch diese Wearables, auf die wir ja gleich zu sprechen kommen, also Handgelenks, Smartwatches, ne?
Ja.
Smart, clevere
ja, genau,
Uhren.
Da will ich auch hin,
genau. Und wir kaufen uns so eine Smartwatch, vielleicht weil wir schauen wollen, dass wir ausreichend Schritte pro Tag machen. Vielleicht weil wir auch eine neue Uhr brauchen, die alte hat nicht mehr funktioniert, und dann kauft man sich bei der neuen Uhr eine Uhr, die nicht nur Zeit kann, sondern vielleicht auch noch meine Schritte zählt, mein Puls zählt und wo ich vielleicht auch Textnachrichten lesen kann. Und plötzlich gibt die mir ganz ungefragt eigentlich morgens eine Auskunft darüber, wie lang und wie ich geschlafen habe. Und dann wird man natürlich neugierig und schaut da mal rein. Also ich glaube, bei ganz vielen Menschen beginnt so die erste Schlafmessung, wenn man es denn eine Schlafmessung nennen möchte. Und das kann durchaus dazu führen, dass sie plötzlich denken, das sieht ja gar nicht so gut aus, und das kann zu einer Verunsicherung führen. Das kann richtig sein, also kann gut sein, dass das Gerät einem plötzlich sagt, ja, da ist was kaputt, und es kann sein, dass das wirklich der Schlaf schlecht ist. Es kann auch sein, dass das ganz unberechtigt ist, dass das Gerät einem ein Resultat rausgibt, was eigentlich gar nicht stimmt. Und dann kann sich das Krankheitsbild der Orthosomnie entwickeln. Also dass Menschen probieren, besonders richtig zu schlafen, obwohl sie eigentlich schon alles richtig machen. Das kennen wir aus der Ernährung. Leute, die anfangen, sich ganz besonders akkurat zu ernähren,
genau,
und dann eigentlich wie besessen werden, dann eigentlich eine Ernährungskrankheit daraus entwickeln. Und
ja,
das gibt's auch beim Schlaf. Also das sehen wir auch bei einigen Menschen, die haben gesunden Schlaf, und dann kommen die mit der Uhr hin, sagen, Herr Doktor, mein Schlaf ist schlecht. Dann frage ich ja, warum? Ja, die Uhr, die sagt mir, dass ich schlecht schlafe.
Ja, genau.
Aber fühlen Sie sich denn nicht auszuschlafen? Nee, ich fühle mich gut. Aber die Uhr sagt das ja. Die misst das ja.
Dieser Glaube an die Technik, und aber auch genauso, schweife mir ein bisschen ab, aber ist doch ein Punkt, den ich mit dir gerne besprechen möchte, auch der Glaube an Medikamente. Also wie viele Menschen dann auch, weil die Uhr vielleicht zeigt, der Schlaf ist schlecht, anfangen. Wir hatten es eben gerade, hatte ich es im Coaching mit einem Kunden, von den Melatonin-Gummibärchen und dann von den rezeptfreien Schlafmitteln, die dann genommen werden, wenn die Bärchen nicht mehr helfen, obwohl es eigentlich auch gar nicht nötig ist.
Ja, also viele Menschen kommen dann auf die Idee, ich könnte ja meinen Schlaf noch verbessern oder pimpen. Ja, und
genau.
Mitunter greifen die dann zu den falschen Maßnahmen. Also ich bin davon überzeugt, dass sich der Schlaf von vielen gesunden Schläfern mitunter verbessern lässt, ja, zum Beispiel, indem man sie etwas regelmäßiger zu Bett gehen. Also man kann einen gesunden Schlaf haben, aber sehr unregelmäßig ins Bett gehen, und das kann dazu führen, dass sich dann irgendwann im Laufe der Zeit mal ein Schlafproblem entwickelt. Und da kann man präventiv eingreifen. Aber die meisten Menschen, die ihren Schlaf probieren zu verbessern, die greifen eher zu irgendwelchen Mittelchen. Und vorab, es braucht bei den wenigsten, ganz wenigen Menschen, braucht es irgendwelche Zusätze beim Schlafen. Also Schlafen ist das Tolle, kommt eigentlich ohne Zusatzmittel aus.
Und man kriegt ja Brechreiz, wenn man das, vor allem das Vorabendprogramm einschaltet, wie viele Sprays und, ja, du lachst schon, ne? Also wirklich, gerade Sprays, also was ist aus Sicht des Biologen dazu zu sagen, über die Schleimhaut Melatonin zuzuführen, davon abgesehen, dass ich die Trägerstoffe auch problematisch finde, die ja auch die Schleimhaut beeinträchtigen.
Also man kann zu Melatonin vielleicht einfach 3 Sätze nennen. Zum Ersten, es ist kein Schlafhormon. Das ist die erste Fehlaussage, die leider auch von Medizinern mitunter gefällt wird. Melatonin ist ein Dunkelheitshormon. Das wird in Gegenwart von Dunkelheit ausgeschüttet. Und es ist ein synchronisierendes Zeit- Signal für den ganzen Körper. Und es macht eben nicht, dass wir automatisch schlafen. Also wenn ich jetzt um 3 Uhr nachmittags 10 Milligramm, also richtig hohe Dosis Melatonin nehme, dann werde ich nicht einschlafen. Höchstwahrscheinlich. Vielleicht werde ich etwas träger und ich störe meinen Biorhythmus, aber es ist kein Schlafmittel. Ich mache so eine Art chemischer Jetlag. Und, ja. Und bei den allermeisten Menschen wird abends ausreichend Melatonin ausgeschüttet und es wird auch zur richtigen Zeit ausgeschüttet. Und insbesondere dann, wenn wir tagsüber mindestens eine Stunde draußen am Sonnenlicht verbracht haben, dann müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Denn je mehr wir draußen am Sonnenlicht sind, desto mehr und rechtzeitig zur richtigen Zeit produziert unser Körper Melatonin, dann ist alles gut. Also wir sollten auf die Selbstheilungskräfte des Körpers vertrauen. Wenn wir viel draußen sind, müssen wir uns abends nicht um unser Melatonin Gedanken machen, bis ins relativ hohe Alter eigentlich hinein.
Und dann ist es ja auch so, also dann sollte man sich auch vom Arzt oder in einem Zentrum wie eurem begleiten lassen und nicht einfach anfangen, eigenhändig da rum zu doktern, sage ich jetzt mal so ein bisschen despektierlich, ne?
Absolut richtig. Also ich kann ja mal von uns berichten, wir haben im letzten Jahr über 400 Patienten bei uns behandelt und es kann sein, dass wir 2-mal Melatonin verschrieben haben. Mhm. Und dann haben wir vielleicht bei den noch 5-mal oder vielleicht 10-mal Schlafmedikamente verschrieben. Die allermeisten Menschen, mitunter auch, weil die Menschen schon mit einem Schlafmedikament zu uns gekommen sind, um sie dann langsam nach der Verhaltens- oder begleiten mit der Verhaltenstherapie runter von den Schlafmedikamenten zu bekommen. Also wir machen meistens bei uns Benzodiazepin oder Schlafmittel Tapering, dass wir die Menschen wieder hin zu einem natürlichen Schlaf bringen. Aber der Einsatz von Melatonin, der ist wirklich selten. Den braucht zum Beispiel, da kennst du dich ja gut aus, bei einer zirkadianen Rhythmusstörung, bei Schichtarbeitern, bei Menschen mit einem Jetlag, bei 924 Patienten. Ja. Aber das ist eine sehr kleine Patientengruppe in Deutschland. Und für den normal Schlechtschläfer bringt Melatonin nichts.
Und ich finde das ehrlich gesagt, also wir schweifen ja ab von dem, was wir eigentlich machen wollten, aber ich finde es ganz cool, was ihr macht, nämlich verhaltenstherapeutisch zu sagen, wir verbessern, also wir führen die Menschen wieder hin zum guten und erholsamen Schlaf, weil das ist auch der einzige Weg, denke ich, der nachhaltig ist und der dauerhaft zu guter körperlicher und mentaler Gesundheit auch führt.
Genau, das ist ja in allen Lebensbereichen so. Das ist ja genauso, wenn ich Rückenprobleme habe, dann ist das Ziel ja auch nicht, jahrelang Schmerzmedikamente zu nehmen, sondern eine gute Rückenmuskulatur aufzubauen. Und wenn ich ein Ernährungsproblem habe, massives Übergewicht, dann ist auch das Ziel, dass ich lerne, mich gesund und gut zu ernähren, so dass ich tagsüber glücklich bin und mich auf das Essen freue und auch ausreichend essen darf, aber trotzdem nicht übergewichtig und krank werde. Und das lässt sich ja lernen. Also das ist Verhaltensmedizin, das machen wir noch viel zu wenig, aber das ist eigentlich die nachhaltige, gesunde Medizin. Menschen nicht nur in Ausnahmefällen Medikamente zu geben und sonst eigentlich so schauen, dass sie durch ihr Leben gar nicht erst krank werden.
Ja, das finde ich auch. Und das finde ich auch wichtig, was du sagst, dass es eigentlich viel zu wenig gemacht wird. Und dass man eigentlich auch, zum Beispiel die Arbeit, die ich auch mache, tut ja auch nichts anderes, aber ich darf das eben nur präventiv tun. Und damit kommen wir eigentlich auch schon wieder in die Richtung der Wearables, weil, also wer lernt, dass seine Uhr den kaputten Schlaf anzeigt, ist ja schon ziemlich tief. Und wer dann damit zu dir kommt, ist ja schon ziemlich tief drin in der Spirale, sage ich mal. Und was wir heute machen hier im Podcast, ist eigentlich während den Anfängen. Und darum ist jetzt erstmal so wichtig zu sagen, welche Chance hat man überhaupt mit diesen Dingen, die einem privat zugänglich sind? Das ist ja was anderes als eine Messung vom Schlafmediziner. Sowohl die Somnographie als auch die Polysomnographie, das geht ja viel, viel tiefer. Aber was können diese Dinger, die wir uns hier so beschaffen können, ohne weiteres, was können die überhaupt messen? Welchen Sinn hat es?
Die können eine ganze Reihe von Dingen messen. Insbesondere die Schlafdauer können die Geräte ganz gut messen. Eigentlich sind die auch in der Lage, die Schlafeffizienz zu messen. Also ob ich gut durchgeschlafen habe. Da sind die nicht immer ganz exakt, aber das kriegen die mitunter hin. Die könnten eigentlich auch die Schlafregelmäßigkeit messen, die sehr wichtig ist. Die wird aber bei den meisten Geräten gar nicht angezeigt. Also das wäre ein Parameter, der eigentlich einfach ist. Und da kommen wir auch schon dahin, dass wir Schlaf uns angucken müssen, nicht wie die letzte Nacht war. Und die meisten Geräte sagen, letzte Nacht hast du so und so geschlafen, sondern wir sollten eigentlich Schlaf immer nur wochenweise angucken. Also wie habe ich im Mittel die letzte Woche geschlafen? Ja, hatte ich eine mittlere ausreichende Dauer? War meine Schlafeffizienz gut? Weil es ist ja nicht schlimm, wenn man mal einen Tag in der Woche nicht eine super Schlafeffizienz hatte. Also wenn ich mal einmal in der Nacht weil irgendwas passiert ist, weil ein lauter Knall war oder weil ich einfach einen Husten hatte, mal eine halbe Stunde wach war in der Nacht, dann ist das nicht schlimm, wenn die restlichen Nächte gut sind. Und auch die Regelmäßigkeit, die kann ich erst sehen, wenn ich die letzten Tage mir angucke. Also wir müssen Schlaf viel weniger auf die letzte Nacht gucken, sondern vielmehr auf die letzte Woche. Und da können eben halt diese Wearables können eigentlich Dauer, Effizienz, Regelmäßigkeit sich angucken. Aber es gibt eben noch vier andere Bereiche, die ganz wichtig für die Bewertung eines guten Schlafes sind, die Wearables nicht ausgeben. Das eine ist das Timing, also ob das Timing passend zum eigenen Chronorhythmus ist. Das könnten die eigentlich berechnen, machen die aber bisher nicht. Das ist ein bisschen schade. Dann wie wir uns tagsüber gefühlt haben, also wie wir selber den Schlaf empfunden haben, also die Bewertung des eigenen Schlafes, das ist auch ein gutes Kriterium. Also wie fühlen wir uns eine halbe Stunde, nachdem wir aufgestanden sind, komplett zermatscht und haben das Gefühl, man hat gut geschlafen oder nicht so gut, dann wissen diese Wearables gar nicht die Wachheit am Tag. Ja, also guter Schlaf macht uns wach am Tag. Da müssen wir tagsüber nicht Mittagsschläfchen einlegen und wir schlafen nicht ein und wir fühlen uns nicht die ganze Zeit bleiernmüde. Und das fragen diese Wearables nicht ab, aber es ist ein sehr wichtiger Parameter. Also die Hälfte von Patienten kommen ins Schlaflabor, weil sie Tagesschlafattacken haben, nicht weil sie nachts nicht durchschlafen. Dann fragen diese Wearables nicht nach dem Schnarchen, auch sehr wichtig. Weil das ist die meisten Menschen mit Tagesschlafattacken, die schnarchen. Und diese Wearables fragen nicht noch nach anderen Schlaferkrankungen, wie zum Beispiel Restless-Leg-Syndrom, Albträumen, um sich schlagen in der Nacht, Nachtschreck. Es gibt noch viele andere Schlaferkrankungen, die sollten natürlich auch nicht auftreten. Also daher, die Hälfte der Parameter eines guten Schlafes wird von den Wearables gemessen, die andere Hälfte aktuell noch nicht.
Und dann gibt es aber ja trotzdem Informationen, zum Beispiel auch über die Schlafphasen, also über wie viel Tiefschlaf man hatte oder so. Aber eigentlich kann doch so ein Fitbit oder eine Apple Watch doch nur eigentlich anhand der Bewegung sagen oder anhand des Pulsschlages sagen, was könnte das denn für eine Schlafphase gewesen sein. Aber so zum Beispiel beim REM-Schlaf oder in den verschiedenen Leichtschlafstadien wird die Uhr ja wahrscheinlich aussteigen, oder?
Das ist genau richtig, was du sagst. Schlafphasen können nur gemessen werden, wenn wir irgendeinen Sensor am Gehirn befestigen, weil ich Hirnstromwellen messen muss, um Schlafphasen zu definieren. Am Handgelenk haben wir nur Bewegung und Puls. Und daher lassen sich nicht mit Sicherheit Schlafphasen dort messen. Es ist auch so, dass wenn wir im Labor Schlafphasen messen, dass wir die per Hand manuell, weil das sehr komplex ist, scoren müssen, auswerten müssen. Also es gibt immer noch die meisten automatischen Auswertungsprogramme funktionieren nicht zuverlässig. Und dann kommt da so ein Wearable daher, was nicht mal am Gehirn misst, sondern nur Bewegung und Puls und sagt mir automatisch, ich kann genauso gut wie ihr Schlafphasen messen. Nein, das kann es nicht. Aber was ich mir viel wichtiger finde, ich habe eben in den 8 Kriterien des guten Schlafes gar nicht die Schlafphasen erwähnt, weil die sind, weil die eigentlich nebensächlich sind für die Bewertung eines guten Schlafs. Es gibt nicht mal Richtlinien, die sagen, wer weniger als 10% Tiefschlaf hat, hat einen schlechten Schlaf oder wer mehr als 20% REM-Schlaf hat ein Problem. Es ist auch nicht so gut, dass es möglichst gut wäre, möglichst viel REM-Schlaf zu haben. Es ist auch nicht gut, möglichst wenig REM-Schlaf zu haben. Es gibt also gar keine fest definierten Grenzwerte für die Schlafphasen und wir schauen uns im Schlaflabor gar nicht so viel die Schlafphasen an. Wir werten die zwar aus, aber das ist wirklich der Witz. Wir schauen uns im Schlaflabor viel mehr an, liegt da ein Schnarchen vor und führt dieses Schnarchen zu Atemaussetzern, die mit Wachweckreaktionen verbunden sind. Wir schauen uns an, ob es periodischen Beinbewegungen gibt, die darauf hindeuten können, dass jemand unter einem Restless Legs leidet. Wir schauen uns an, ob jemand Bewegungen im Schlaf ausführt, zum Beispiel durch eine REM-Schlafverhaltensstörung. Wir schauen uns auch ganz gerne an, ob jemand vielleicht Bewegungen aufgrund einer Epilepsie ausführt, also ob es irgendwelche Auffälligkeiten in den Gehirnwellen gibt. Aber die prozentuale Verteilung der Schlafphasen, das ist etwas, was eigentlich in den Berichten und zur Bewertung eines gesunden Schlafs nicht so zentral ist. Und daher, ja, die Wearables tun so, als wäre das wichtig. Aber das ist eigentlich gar nicht das Wichtige, was wir im Schlaflabor machen. Und das ist auch nicht das Wichtige, was ein Wearables einem ausgeben sollte. Die sollen eigentlich ihre Arbeit endlich mal fokussieren auf die anderen Parameter. Also, dass sie mir gut abbilden, wie regelmäßig ich schlafe, ob der Zeitpunkt ein geeigneter für mich ist, wie ruhig ich geschlafen habe, wie gut meine Effizienz war. Also, da sollen die mehr drauf hinweisen und nicht auf Schlafphasen, die sie gar nicht messen können.
Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass die Frage von, wie war denn die Schlafqualität und so, und diese ganzen chronobiologischen Dinge, die sind ja hier überhaupt noch gar nicht, aber das ist ja das A und O eigentlich. Also ich hatte jetzt einen Kunden, der kam zu mir mit einem Problem, dass er nachts halt lange Wachphasen hatte und den habe ich nach 4 Einheiten Coaching, habe ich ihn mal 1,5 Stunden später zu Bett geschickt und nach 3 Tagen ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Und sowas kann so eine Uhr ja im Moment jetzt eigentlich überhaupt gar nicht anzeigen, auch nicht darauf hinweisen.
Genau. Das Problem der Uhren ist aktuell nicht deren Messmöglichkeiten, sondern die Software, deren Unwissen, da muss man sagen. Also ja, die programmierte Software bei den Wearables ist noch nicht so gut, dass sie gute Verhaltenstipps geben kann. Denn eigentlich interessiert ja den Nutzer nicht, wie viel REM und Tiefschlaf habe ich gehabt, sondern was kann ich tun, um besser zu schlafen? Ja. Und da hilfreiche, gute Tipps zu bekommen, das wäre was Tolles, aber das ist kompliziert zu programmieren. Das wäre schon ein Verhaltensprogramm. Und man darf nicht vergessen, diese Wearables werden ja nicht erstmal von Menschen gekauft, um ihren Schlaf zu messen, sondern für ganz viele andere Dinge. Und der Schlaf gibt es nur als Add-on. Und da sind die Produktentwickler von diesen Geräten gar nicht so hinterher, sich hinter den Schlaf zu klemmen, weil das, wie gesagt, nur so eine Beigabe ist. Und da gehört ziemlich viel Wissen und Können dazu, da gute Algorithmen zu programmieren. Ich denke aber tatsächlich, in 10, 15 Jahren werden die möglicherweise in der Lage sein, ganz gute Verhaltenstipps abzuleiten und möglicherweise auch Therapien zu unterstützen. Das denke ich schon, aber aktuell Stand jetzt können sie das noch nicht.
Und eigentlich ist das ja weder dein noch mein Ziel, weil dann würden unsere Angebote eigentlich ad absurdum geführt.
Tatsächlich ist das mein Ziel. Es würde mich persönlich einen glücklicheren Mensch machen, wenn weniger Menschen ein Schlafproblem haben. Wir haben den Zustand, dass wir 7-10% der Menschen in Deutschland haben mit einer Insomnie, also einer Ein- und Durchschlafstörung, die nicht erklärbar ist jetzt durch eine Schlafapnoe oder andere organische Ursachen. Und wir haben demgegenüber so um die 100, vielleicht 200 ausgebildete Psychotherapeuten in Deutschland. Das heißt, wir haben viel zu wenig Menschen, die eigentlich die Behandlung dieser Erkrankten auffangen können. Und es wird immer noch ausreichend Menschen für dich und für mich geben, wo die entweder keine Wearables nutzen, wo auch das Krankheitsbild zu komplex ist. Also einfache Krankheitsbilder behandeln wir bei uns auch mit einer Online-Therapie. Aber wir haben auch viele psychiatrische Patienten bei uns und viele sehr komplexe Patienten, also mit zusätzlichen Begleiterkrankungen. Ja. Und für die werden die Wearables auch in 10 Jahren noch nicht gemacht sein. Und da wird es uns brauchen. Und da freue ich mich eigentlich darauf, weil diese Patienten sind die, die mich am meisten brauchen und die auch am spannendsten sind. Für bei uns in der Therapie. Also die komplexeren Nüsse, das macht richtig Spaß dann. Ja. Auch wenn man dann jemand nach 10 Jahren helfen kann, wieder gut zu schlafen, dann das lässt mich gut schlafen. Also wenn ich einen Menschen habe, der bei uns nach einem halben Jahr zu uns kommt und sagt, es klappt wieder, ich fühle mich wie ein anderer Mensch, dann weiß ich ja, wir machen da was richtig. Wir sind an einem richtigen Ort.
Finde ich auch, das geht mir auch so in meiner Arbeit und zu dem Punkt, aber mit den fehlenden Therapeuten muss man natürlich auch sagen, wir befinden uns in einer Branche, gibt es viele schwarze Schafe, aber es gibt eben auch gut ausgebildete Schlafcoaches, die natürlich im Rahmen von Prävention ganz, ganz viel tun können. Natürlich, wenn es richtig schlimm ist, dann wirst du einen Psychologen, Psychiater, Psychotherapeuten brauchen. Aber ich möchte da auch Mut machen zu sagen, wenn ich einer App oder einem Wearable nicht traue, dann ist ein gut ausgebildeter Schlafcoach vielleicht auch eine Lösung.
Absolut. Kurze Analogie. Also wenn jemand einfach seine Fitness verbessern möchte, weil er das Gefühl hat, er ist so ein bisschen eine Couch-Potato, dann ist es total richtig, wenn er sich irgendwie einen Personal Trainer nimmt und mit der mit ihm ein paar Übungen zeigt. Wenn jemand eben halt eine Verletzung hat, einen Bandscheibenvorfall, dann ist vielleicht der Personal Trainer nicht der Richtige, dann braucht es eben halt einen Physiotherapeuten, genau, oder einen Sportgymnasten, der was macht. Und genauso sehe ich eigentlich auch die Rolle der Schlafmediziner oder auch der geschulten Psychologen, die schlafmedizinisch arbeiten, dass wir die Menschen behandeln, die eben halt schon erkrankt sind. Bei uns ist es so bei den Patienten, dass die Hälfte der Menschen, die zu uns in die Therapie kommen, eine leichte bis mittelgradige Depression oder Angststörung haben. Das heißt, da braucht es einen ausgebildeten Psychotherapeuten, um mit diesen Menschen umzugehen, weil da eben halt noch begleitende Aspekte hinzukommen, bis hin zur Suizidalität, ja, die man eben halt im Blick haben muss.
Frage,
und so sehe ich den Markt. Also der Schlafcoach in der Prävention hat, wenn er einen guten Job macht, ist das ein super Angebot und das sollte es in Zukunft mehr geben, denn Schlaf ist eine der 4 wesentlichen Säulen für unsere Gesundheit.
Genau, und da wäre es natürlich schön, wenn eben, also man ist immer so leicht dabei zu sagen, es gibt zu wenig Therapeuten, darum brauchen wir eine App, aber vielleicht darfst du als führender Experte und darfst auch deine Kollegen dazu anleiten, zu sagen, wenn es gut ausgebildete Schlafcoaches gibt, dann ist das eben auch vor dem Therapeuten noch eine Option, weil eine App ist ja auch nicht das, was jeder so möchte.
Genau, das können ja Menschen im freien Markt ganz frei entscheiden. Das ist genauso wie es, jeder ist frei, ein Fitnessstudio zu besuchen oder einen Personal Trainer, und genauso ist der freie Markt auch. Leute suchen sich mitunter eben halt da Therapieangebote vorab, und wenn es dann nicht klappt, kommen sie halt zu uns.
Genau. Jetzt sind wir ja so bei den Sachen, die man so am Arm trägt oder so am Körper trägt. Jetzt gibt es aber noch, und das fand ich in dem Podcast mit der habe ich gerade den Namen vergessen.
Nina Knapp?
Ja.
Kapp.
Mhm. Kapp, genau, mit der. Das fand ich ganz spannend, dass du gesagt hast, es gibt auch Vorrichtungen, wo man unter der Matratze mit Sensoren arbeitet. Wann ist das sinnvoll? Für wen und warum?
Genau, da handelt es sich ja erstmal um ein Wearable, was man dann kauft, nur für den Schlaf. Also der Matratzensensor, die Matratze habe ich ja klassischerweise beim Joggen nicht dabei und auch beim Arbeiten nicht. Das heißt, mit diesem Matratzensensor untersuche ich nachts meinen Schlaf, und das ist wiederum eine kleinere Zielgruppe. Das kann für viele Menschen interessant sein. Erstmal ist es auch nur so ein Statusbericht. Erstmal, was kann so ein Matratzensensor? Der liegt tatsächlich unter der Matratze. Und ich, wenn ich den einmal mit meinem WLAN verbunden habe, muss ich damit nichts mehr machen. Das ist sehr praktisch. Ich muss den nicht aufladen. Der hängt einfach am Stromnetz und der sammelt jede Nacht Daten, ob man will oder auch nicht. Und der kann messen einmal den Puls, denn jedes Mal, wenn mein Herz schlägt, kommt es zu einem kleinen Ausschlag quasi auch in meiner Matratze. Der misst natürlich meine Atmung, die 14 Mal pro Minute meinen Brustkorb hebt und senkt. Der misst natürlich Bewegungen, also wenn ich mich umdrehe oder wenn meine Beine sich umdrehen. Und der misst auch, ob ich natürlich im Bett liege oder nicht. Also das ist relativ einfach. Der kann gut sehen, wie häufig man pro Nacht tatsächlich aufgestanden ist. Und als letztes misst der auch durch ein kleines eingebautes Mikrofon die Schnarchlaute. Also mit dem lässt sich nicht wie mit Alexa oder so die Home-Anlage steuern, sondern der misst tatsächlich nur Schnarchgeräusche. Ja. Und aus der Kombination des Pulses, der Bewegung und den Schnarchgeräuschen berechnet der so einen hypothetischen Apnoe-Hypopnoe-Index. Also das ist so eine Analogie zu den Anzahl der Atemaussetzer pro Stunde. Das ist nicht genau hochgenau gemessen, aber das kann ein Anhaltspunkt sein. Zum Beispiel für Menschen, die sagen, okay, ich möchte mein Schnarchen mit einer Kieferprotrusionsschiene, also einer Unterkieferschiene behandeln und die dann trotzdem wissen wollen, schnarche ich denn noch?
Ist es besser geworden?
Und die können zum Beispiel so einen Matratzensensor darunter schieben und dann auch mal über 2 Wochen oder 2 Monate sehen, funktioniert das gut oder funktioniert das irgendwie nicht mehr? Ich brauche eine weitere Therapieform. Weil auch, es kann sein, dass man zusätzlich ein Gewicht zugenommen hat und man dann oder auch die Rachmuskulatur abgebaut hat und flatteriger geworden ist und man dann plötzlich eigentlich was weiteres braucht, um dem Schnarchen und den Atemaussetzern vorzubeugen.
Das heißt, es ist auch, sind durchaus auch Gadgets, die ihr auch nutzt in der Diagnostik.
Es ist so, dass wir bei uns 2 Matratzensensoren da haben und die mitunter an Patienten ausgeben.
Ja, so das meine ich, ne? Um die Patienten zu überwachen sozusagen.
Oder
um
überwachen eigentlich nicht.
Überwachen im Sinne von tut sich was, gibt es Entwicklungen oder so?
Ja, wir benutzen die, um mit den Patienten gemeinsam zu erarbeiten, wie er besser schlafen kann oder auch wieder Vertrauen in seinen Schlaf zu gewinnen. Insbesondere Patienten, die sich schwer tun, täglich ihren Schlaf zu protokollieren.
Ja.
Das ist eigentlich sehr einfach. Also wir nutzen bei uns als bestes Hilfsmittel ein Papier, ein Blatt Papier, klassische Schlaftagebuch. Das machen wir visuell und das ist sehr erfolgreich, weil wir dann sehen können, wann jemand ins Bett gegangen ist, auch wenn jemand Koffein genutzt hat, wenn jemand Alkohol getrunken hat. Und es gibt einige Menschen, die sind sehr nachlässig mit sowas und die vergessen das aufzuschreiben und da kann das dann hilfreich sein, dass sie so einen Matratzensensor installieren. Ja. Dann sehen wir zumindest, wann sind sie ins Bett gegangen, wie viel haben die sich bewegt, haben die geschnarcht, waren die wach und um zu schauen, wie hat sich denn das Verhalten da verändert, um mit denen trotzdem eine Arbeitsgrundlage zu haben. Weil ohne diese Arbeitsgrundlage können wir gar nicht mit denen über Schlaf sprechen. Also um über Schlaf zu sprechen, muss ich ja wissen, wie es um den Schlaf steht.
Richtig.
Und da hilft das dann mitunter. Ja. Aber wir nutzen das nicht, um Krankheiten zu diagnostizieren. Um festzustellen, diese Person hat eine Insomnie oder diese Person hat einen Restless Legs oder eine Schlafapnoe, dafür nutzen wir andere Gerätschaften.
Ja, und dafür schickt ihr die Leute dann wirklich, nehmt ihr die Leute wirklich ins Schlaflabor oder ihr macht eben diese
Homepolysomnographie. Ja. Genau, wir geben bei uns, ich muss ganz kurz ans Telefon gehen, mach ich gleich. Ich habe nämlich gleich ein nächstes Gespräch, da müssen wir, vielleicht so 5 Minuten haben wir noch, da muss ich schon weiter. Wir geben dann den Menschen die Polysomnographie, also die Ableitung auch mit den Elektroden auf dem Kopf und einer Nasenbrille und einem Brustgurt und EKG, die geben wir den Menschen mit nach Hause. Genau. Das kann man seit 10 Jahren, gibt es die mobil und die Menschen schlafen zu Hause meistens ein bisschen besser und entspannter und daher geben wir den Menschen das auch mit einer Videokamera mit nach Hause. Das aber dann, wenn wir wirklich die Vollabklärung machen wollen. Bei einer Insomnie muss das eigentlich gar nicht gemacht werden. Also die Insomnie, die eine Durchschlafstörung, die kommt auch nach den Leitlinien eigentlich ohne eine Abklärung im Schlaflabor aus. Außer wir haben Verdacht, weil da steckt vielleicht noch was anderes dahinter. Dann machen wir das.
Ja, wie cool. Und dann, um den Kreis nochmal zu schließen, du hast ja mir noch 5 Minuten gegeben. Vielleicht schaffst du es in 4. Was hat denn der Mensch in seinem Schlaf gemeinsam mit der Meeresschnecke?
Fast alles.
Das habe ich mir gedacht, aber genau.
Aber was? Also, Meeresschnecke und Mensch schlafen nachts. Meeresschnecke und Mensch sind auch eher monophasische Schleifer. Das heißt, wir schlafen in einem Schlafzyklus in der, also in einer Schlafphase in der Nacht. Unser Schlaf ist typischerweise nicht über den Tag in viele Häppchen verteilt. Das gibt es zum Beispiel bei Katzen, die sind polyphasische Schläfer. Wir Menschen legen mitunter auch einen Mittagsschlaf ein. Also wir sind entweder mono- oder biphasische Schläfer. Und das ist bei den Meeresschnecken auch so. Der Mensch, und die Meeresschnecke, beide brauchen den Schlaf für die Gedächtnisbildung. Ohne Schlaf bleiben wir dumm und können uns nichts merken. Wir beide müssen wir den Schlaf nachholen. Wenn wir aufgehalten werden vom Schlaf, dann werden wir am nächsten Tag mit weniger Unterbrechungen schlafen und wir werden länger schlafen. Also das sehen wir ja auch bei uns Menschen. Wenn wir kürzer schlafen, dann wird unser Schlaf intensiver, und wir probieren an Tagen, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, auszuschlafen. Und auch die Meeresschnecken reagieren auf Koffein. Auch die Meeresschnecke klappt eigentlich auch zusammen, wenn wir sie nicht schlafen lassen. Also dann geht's ihr auch schlecht. Also der Schlaf ist für die Meeresschnecke genauso elementar fürs Überleben wie für den Menschen.
Sehr cool, sehr cool. Also da haben wir das rund gemacht und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du da warst hier bei mir im Biorhythmus-Podcast und wir machen dann nochmal eine spezielle Runde vielleicht über die Meeresschnecke oder über das, was rund um den Schlaf in der Tier-, Pflanzen- und Menschenwelt sich alles noch so berichten lässt.
Ja, das ist doch mal was Schönes. Schlaf in der Tierwelt, da gibt es viel zu lernen von Tieren und auch viele Mythen auszuräumen. Das ist eine bunte Sendung. Da machen wir gerne was dazu.
Sehr cool, dann werden wir uns so in ein paar Monaten hier nochmal hören. Das ist doch schön.
Sehr gut. Also, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Ja, was kann ich dir noch sagen? Das Angebot also steht vor Zeugen. Du hast es gehört, wir werden uns mit Albrecht Forster doch nochmal unterhalten über die Frage, wie denn die Tiere schlafen, was wir von ihnen lernen können und was das eben auch bedeutet für die Schlafforschung insgesamt. Und das ist ein Thema, auf das ich schon sehr, sehr gespannt bin. Wenn du von Albrecht Forster noch mehr lesen möchtest, dann möchte ich dir ans Herz legen sein Buch Warum wir schlafen. Und ach, dazu will ich gar nicht viel sagen. Lass dich einfach inspirieren, lass dich faszinieren. Und den Link zum Buch, den findest du natürlich in den Shownotes. Was soll ich dir sagen? Ich wünsche dir einen guten Schlaf. Lass ihn einfach in Ruhe. Zieh deine Schlüsse aus dieser Podcast-Folge. Geh mit den Schlafmessungen, die du zu Hause machen kannst, achtsam um und vertrau einfach auf die Genialität deines Körpers, denn er weiß ganz alleine, was er wann braucht und wie viel davon. Das gilt nicht nur bei der Ernährung, das gilt auch beim guten und erholsamen Schlaf. Und bleib einfach hier bei mir dabei im Biorhythmus-Podcast und dann wirst du sehen, Schritt für Schritt wird alles besser. Ich wünsche dir einen rhythmisierten Tag, eine gute Nacht und bis ganz bald. Das war Biorhythmus, ein Podcast von BEB Schweppe. Und BEB steht für Besser Leben mit dem eigenen Biorhythmus. Die Kontaktdaten: BEB Schweppe, Inhaberin Nina Schweppe, Triftstraße 19. 21255 Torstedt. Telefon 04182 220 3857. Die E-Mail-Adresse Kontakt, wie der deutsche Kontakt geschrieben, kontakt@beb-schweppe.de. Und die Homepage www.beb-schweppe.de. BEB Schweppe ist auch zu finden auf Facebook und auf LinkedIn. Das Podcast-Cover wurde gestaltet von Frank Walensky Schweppe, Hegestraße 17, 20249 Hamburg. Und die Musik für den Podcast, die stammt von Wolfgang Valentin.